Der Tagesordnungspunkt DAS-20, Konzernlagebericht, Erstergebnisse der Studie. Herr Schmidt wird uns durchführen. Herr Schmidt.
Vielen Dank. Wir hatten, also wir, das DASC, hatte jetzt Professor Kajuta beauftragt, nochmal so eine Nachschau nach der Anwendung des DAS-20 in der Praxis vorzunehmen. Diese Studie ist in drei Teilstudien untergliedert. Die erste Studie beschäftigt sich mit den Geschäftsberichten von den kapitalmarktorientierten Unternehmen, in dem Fall konkret Unternehmen des DAX und des MDAX. Und in diesem Zusammenhang wurden auch 15 Vertretern von Unternehmen befragt, welche Erfahrungen sie jetzt mit der Erstellung eines Konzernlageberichtes nach DAS-20 gemacht haben, wo sie Probleme gesehen haben, wo es Fragestellungen kamen, die ähnliches. Die Ergebnisse der Studie liegen inzwischen vor. Ich würde Ihnen jetzt nur eine kurze Zusammenfassung aus der Studie vorstellen, weil die Studie selber wird Professor Kajuta Ihnen dann zur gemeinsamen Sitzung in Gänze vorstellen. Das kann er dann machen. In den Unterlagen hatte ich noch ergänzend andere empirische Studien zum Lagebericht und Lageberichterstattung aufgenommen, die sich jetzt nur auf den DAS-20 bezogen haben und auf die Änderungen, die es im Teil gab. Da will ich dann auch noch kurz drauf eingehen. Die Studie von Professor Kajuta hatte im Endeffekt dann einen Stichprobenumfang von 62 Unternehmen. Also die Banken, Versicherungen wurden herausgelassen, Unternehmen, deren Unternehmenssitz im Ausland liegt, wurde herausgelassen und die Unternehmen, die jetzt den DAS-20 noch nicht angewendet hatten. Also das betrifft zwei Unternehmen, sodass dann auch vom DAX 30 und MDAX-Unternehmen 62 Unternehmen übrig bleiben. Wie schon gesagt, Ziel der Analyse war die Erhebung, wie gehen jetzt die kapitalmarktorientierten Unternehmen erstmals bei der erstmaligen Anwendung des DAS-20 vor, inwieweit sind sie da kompatibel mit den Anforderungen und welche Veränderungen gab es noch gegenüber der Anwendung nach DAS-15 und DAS-5. Wenn man die zentralen Ergebnisse zusammenfassen möchte, kann man sagen, dass der DAS-20 als besser beurteilt wird als DAS-5 und 15, dass die Regeln leichter verständlich, besser anwendbar sind, wobei es bei einigen Punkten gab es noch Unsicherheiten. Das ist aber auch sicherlich eher daran oder darauf zurückzuführen, dass es jetzt erstmalig anzuwenden war und dort einfach noch keine Best Practice besteht, so dass da die Unternehmen einfach erstmal noch unsicher waren, wie sind jetzt da die finanziellen Leistungsindikatoren zu bestimmen, was ist da darunter zu bestehen, wie kann man jetzt mit den nicht finanziellen Leistungsindikatoren umgehen. Genauso betrifft das die Regelungen zum Chancen- und Risikobericht. Da gab es auch eine kleinere Veränderung, auch Definitionen von Chancen und Risiken. Hatte sich jetzt leicht geändert. In dem Prozess aber hat sich jetzt eigentlich herausgestellt, dass die Unternehmen dazu doch überall immer Lösungen gefunden haben und die auch nach dem Ergebnis, was Professor Kajuta jetzt in seiner Studie herausgefunden hat und auch die anderen Studien bestätigen das eigentlich, dass die dann auch gut umgesetzt wurden. Zeigt auch daran, dass die Abschlüsse ja auch testiert wurden. Also die Wirtschaftsprüfer müssen mit den Ergebnissen ja dann auch zufrieden gewesen sein und das als entsprechend den Regelungen angesehen haben. Wenn man die einzelne Berichtspraxis beobachtet, kann man sehen, dass bei den DAX- und MDAX-Unternehmen dann 85% der Unternehmen auch eine Strategieberichterstattung vorgenommen haben. Zum Teil werden diese Strategie auch auf Geschäftsbereichsebene ausgedehnt. Also das heißt, da ist eine relativ umfangreiche Berichterstattung über die Strategie. Dem Zusammenhang werden dann auch häufig operative Ergebnisse berichtet. Ein strittiger Punkt war ja auch immer der Soll-Ist-Vergleich. Da wurde es im Vorfeld gesagt, dass es da doch einige Probleme gibt. Die Untersuchung hat jetzt gezeigt, dass alle Unternehmen diesen Soll-Ist-Vergleich vornehmen, wenngleich der jetzt nicht zentral immer überall an einer der gleichen Stelle steht, sondern zum Teil wird er im Prognosebericht berichtet, zum Teil oder häufig auch im Wirtschaftsbericht, manchmal auch im Steuerungssystem. Insofern ist hier noch keine einheitliche Praxis, hat sich hier noch nicht herausgestellt. Wenn man sich jetzt den Prognosebericht ansieht, wird man feststellen, dass die finanziellen Leistungsindikatoren weiterhin dominieren. Die nicht finanziellen Leistungsindikatoren werden auch berichtet. Es wurden auch gegenüber den vorhergehenden Jahren mehr berichtet. Aber vielfach bleibt es dann doch bei diesen finanziellen Kennzahlen, die hier an der Stelle berichtet werden. Gleichfalls ist zu verzeichnen, dass die Prognosegenauigkeit bei den Prognosen doch eher zugenommen hat. Bei diesen kapitalmarktorientierten Unternehmen kann man sogar feststellen, dass 41% der Prognosen über diese Mindestanforderungen hinausgehen. Das heißt, dass sie in dem Fall auch in Intervallprognose oder sogar in Punktprognosen vorgehen. Was meines Erachtens ein sehr großer Wert ist, dass in dem Moment nicht nur die Mindestanforderung umgesetzt wird, sondern auch die Chance gesehen wird, hier für die Adressaten da entsprechende Informationen bereitzustellen. Beim Chancen- und Risikobericht hat man jetzt oder wurde in der Studie festgestellt, dass es da eine sehr breite Vielfalt gab, wie dieser jetzt aufgebaut wird. Vielfach ist dann ein kombinierter Bericht erstellt worden, also aus Prognosen, Chancen- und Risikobericht. Zum Teil wurden alle drei Berichte getrennt oder auch nur der Chancen-Risiko-Bericht zusammengefasst. Deutlich wurde jetzt, dass die Chancenberichterstattung ausgeweitet wurde, wobei für die gilt es immer noch, dass hier weniger Chancen berichtet werden, als wirklich vorhanden sind. Dass hier an der Stelle einfach noch weiterer Entwicklungs- und Verbesserungsbedarf gesehen wird. Ein Problem ist auch das Verständnis der Chance, die ist teilweise nicht so als Gegenpart vom Risiko gesehen, sondern das heißt, da kann man feststellen oder wurde festgestellt, dass da in der Praxis dann doch Verständnisproblem besteht zum Teil.
Darf ich da gerade noch mal eine Frage stellen? Also ich habe unlängst mal in einer Publikation, ich weiß nicht, ich meine es war sogar von dem Herrn Kajüter, mal so eine schöne Grafik gesehen, wo er die neue Definition des Begriffs der Chance und des Risikos dargestellt hat. Da ist mir sofort klar geworden, was wir wohl festgelegt haben, weil ich sage eigentlich immer, eine Chance ist für mich zunächst mal was Positives. Aber es heißt ja, Chance ist eine positive Veränderung gegenüber dem Ziel. Und er hat das, ich mache das gerade mal so, er hat zum Beispiel gesagt, wenn ich zum Beispiel hier stehe, dann ist das zum Beispiel mein Ziel, also einfach jetzt mal von der Richtung. Und dann sagt er, das ist Chance und das ist Risiko. Oder wenn ich sage, ich habe hier ein Intervall, zum Beispiel das ist mein Ziel und ich stehe hier, dann ist eben das hier sozusagen, das ist Chance und das ist Risiko. Also eine positive oder negative Abweichung vom Ziel. Und da sage ich jetzt nur mal, wo ich jetzt erst so richtig auch mal für mich schön gesehen habe, was eigentlich gemeint ist, kann ich mir gut vorstellen, verstehen Sie, dass vielleicht dieses Verständnis so vielleicht auch nicht aller Orten vorhanden ist. Also verstehen Sie, Chance ist für mich was Positives und Risiko ist was Negatives. Jetzt muss man natürlich sagen, ich brauche einen Bezugspunkt. Und der Bezugspunkt ist eben das, was ich, sagen wir, für einen Leistungsindikator anscheinend prognostiziere. Das heißt aber schon, verstehen Sie, eine Chance ist nur dann eigentlich gegeben, wenn es noch über das Ziel positiv oder negativ hinaus oder hinunter geht. Also ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, aber das war für mich so eine schöne Grafik, die zumindest das Verständnis, oder?
Ja.
Oder ist es in Ihrem Buch gewesen?
Finkajüter Winkel, Johann.
Also in irgendeinem Buch habe ich dieses Bild gesehen und das muss ich sagen, das hat sofort erhellt für mich, was eigentlich der Punkt ist.
Wobei Sie noch ganz knapp unterscheiden müssen. Sie haben jetzt gesagt, das, was Sie prognostizieren, und Sie haben von Ziel gesprochen. Prognose ist was anderes als Ziel.
Ja.
Das müssen wir auch noch.
Also das heißt, dann wäre Chance eine positive Abweichung vom prognostizierten Wert eines finanziellen, zum Beispiel...
Nee, vom Zielwert, nicht vom prognostizierten Wert. Die Prognose muss nicht gleich dem Ziel entsprechen.
Es sei denn, Sie haben die Bandbreite da.
Außer ja.
Wie auch immer, ja.
Okay.
Über Chancen zu berichten ist landläufig meines Erachtens unterentwickelt, weil auch über Risiken hat man seit Jahren berichtet, manche Branchen verstärkt berichten müssen und das sind Geschichten, da hat man sich drauf
eingelassen. Das entspricht auch dem empirischen Ergebnis.
Ja, weil es halt auch Risikoabteilungen, Managementabteilungen gibt, aber es gibt keine Chancenmanagementabteilungen, vielleicht Entwicklung, aber...
Also insofern, also ich habe die gleiche Rückmeldung auch so bei Gesprächen bekommen, aber die Studie, aber auch die Gespräche haben gezeigt, dass jetzt halt die Unternehmen das auch verstärkt, auch diese Chancen jetzt in Fokus rücken und damit auch ein gewisses Chancenmanagement oder das auch erfassen, einfach um da auch berichten zu können oder auch sehen zu können, ja, dass es auch positive Abweichungen gibt, nicht nur negative Abweichungen.
In der Unternehmenspraxis ist genau das die größte Herausforderung, denn Chancen darzustellen, bedeutet gleichzeitig in der Erwartungshaltung in den Kapitalmarkt zu gehen. Risiken darzustellen, bedeutet sich abzusichern gegen Eventualitäten der Zukunft.
Ein großes Thema im Zusammenhang auch mit dem Lagebericht ist die Nachhaltigkeitsberichterstattung oder Nachhaltigkeit. Da ist ja als Stellungnahmen zum Entwurf des Lageberichtsstandards schon eingegangen, dass da verstärkt diese Nachhaltigkeitsberichterstattung mit aufgenommen werden sollte oder Nachhaltigkeitsinformationen. Das wurde ja dann nicht ausgebaut vor dem Hintergrund, dass es auch die Nachhaltigkeit ja noch ein separates Bericht ist, auch vielfach in den Unternehmen eine ganz eigene Abteilung ist, die sich da um die Nachhaltigkeitsberichterstattung kümmert. Insofern wurde es nicht umfangreich in den DR20 integriert. Nichtsdestotrotz geben Unternehmen im Rahmen des Lageberichtes auch Informationen zu ihrer Nachhaltigkeit und berichten darüber, aber das ist dann doch an verschiedenen Stellen im Lagebericht. Also es gibt da nicht, manche machen einen eigenen Abschnitt, andere taucht das so im Wirtschaftsbericht oder Prognosebericht an verschiedenen Stellen auf. Vielfach, also 47% der Unternehmen verweisen in dem Moment dann aber auch auf ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung, die irgendwo ausgelagert dann im separaten Bericht ist und dort dann einfach ein Verweis hin. Die Möglichkeit, die jetzt DR20 enthalten ist, auf Leistungsindikatoren, die im Bezug auf Nachhaltigkeit eingesetzt werden, dass da auch dieser Bezug hergestellt wird und darüber berichtet wird, nehmen die Unternehmen nur sehr selten vor. Wenn man sich mal die Liste anguckt, wo jetzt der DS20 unvollständig angewendet wurde, beginnen Sie quasi erstmal, dass ein Unternehmen das Steuerungssystem nicht dargestellt hat. Also doch, man kann sagen, fast alle Unternehmen berichten über ihr Steuerungssystem. Gleichfalls haben 5% der Unternehmen fehlt die Gesamtaussage zum Geschäftsverlauf und der Lage des Unternehmens. Auf der anderen Seite, wenn man es positiv betrachtet, 95% der Unternehmen haben es gemacht, also das dann auch im ersten Jahr der Anwendung. Das heißt, die Regelung ist dann doch sehr zutreffend oder wird als sehr einhaltbar angesehen. Bei den Leistungsindikatoren, bei den finanziellen Leistungsindikatoren wurde dann festgestellt, dass hier dann die Überleitungsrechnung fehlte. Also es wurden zwar finanzielle Leistungsindikatoren angegeben, aber hier erfolgte dann doch keine Überleitungsrechnung, also dass man nachvollziehen konnte, wie setzt sich dieser Leistungsindikator jetzt zusammen, wie kommt der zustande. Das ist auch mit dem anfänglich angesprochenen Problem, die es ja in dem Bereich noch gibt und Unsicherheiten, denke ich mal, zu sehen, dass hier 23% die Überleitungsrechnung einfach fehlt. Genauso die Prognosegenauigkeit, dass die bei 19% der finanziellen Leistungsindikatoren halt nicht gegeben ist. Bei den nicht finanziellen Leistungsindikatoren ist es sogar 41%. Also hier ist auch noch ein Verbesserungsbedarf da und dass da die Unternehmen dann doch in Zukunft darauf achten und dass es dann regelkonform umgesetzt wird. Ein weiterer Punkt, dass bei 29% der Lageberichte halt eine Beurteilung der voraussichtlichen Entwicklung fehlt, wie es jetzt in DS 20 Textziffer 118 gefordert wird. Wenn man sich jetzt wieder eine Chancen- und Risikoberichterstattung ansieht, stellt man fest, dass hier die Auswirkungen der einzelnen Chancen und Risiken auf den Ergebnis nicht dargestellt werden. Und hier ist es ja gerade interessant, dass die für die Adressaten dann zu sehen, ja, wenn dann nur einfach ein Risiko quantifiziert wird, ja, ist es ja schon mal gut, aber welche Größe ändert sich damit oder welche Größen ändern sich dann in Bilanz oder G&V? Also welche Ergebnisauswirkungen hat es dann auch auf die Vermögenslage, Finanzlage? Wenn man es positiv formulieren möchte, nehmen 98% der Unternehmen eine zusammenfassende Darstellung der Risikolage vor. Das heißt aber auch 2% der Unternehmen machen es noch nicht. Also da ist bei den 2% der Unternehmen ist an dieser Stelle noch Verbesserungsbedarf. Bei der zusammenfassenden Darstellung der Chancenlage sieht es anders aus. Da kommen nur 53% der Unternehmen dieser Anforderung nach. Das heißt, da ist auch bei 47% der Unternehmen Verbesserungsbedarf zu sehen. Wenn man jetzt nochmal die Veränderung gegenüber dem Vorjahr betrachtet, stellt man fest, dass der Berichtsumfang einmal gestiegen ist und das auch insbesondere bei der Chancen- und Risikoberichterstattung, also da auch konkret bei der Chancenberichterstattung, dass die deutlich zugenommen hat an Umfang. Also da die Unternehmen haben diese Anforderung dann auch aufgegriffen und sind da entsprechend tätig geworden. Gleichfalls mit der Strategieberichterstattung, die ja im Vorfeld sehr kontrovers diskutiert wurde und die ja dann nur als Empfehlung aufgenommen werden konnte, haben trotzdem 10 Unternehmen erstmalig eine Strategieberichterstattung in ihren Bericht aufgenommen. Insofern ist hier auch eine positive Wirkung auch dieser reinen Empfehlung zu sehen. Was auch in alten oder in vorhergehenden Lageberichten immer bemängelt wurde, dass viel allgemein bekannte Prognosen wiedergegeben werden zur Wirtschaftslage, zur Branchenlage und die Prognosen dann und oder die Ausführungen dann speziell auf das einzelne Unternehmen bezogen dann fehlten. Das hat sich inzwischen auch abgeschwächt. Das heißt, die unternehmensspezifischen Prognosen sind dann doch deutlicher, häufiger vertreten und anzutreffen. Auch im Zusammenhang mit den Risiken oder Risikoberichterstattung ist jetzt, dass dort die Übersichtlichkeit zugenommen hat. Das heißt, hier werden vermehrt Tabellen, Grafiken eingesetzt, um auch die identifizierten Risiken zu visualisieren und damit leichter verständlich und leichter zu verarbeiten für die Adressaten werden. Das kurz als Zusammenfassung der Studie, dann auch im Vorgriff.
Aber eine Frage, ja. Vielleicht können Sie das beantworten, Herr Fink. Was ist auf Seite 11 die Häufigkeitsverteilung von, also es ist beim Umfang des Geschäftsberichts, Berichtsumfang, Seite 11, Häufigkeit, Anzahl der Wörter. Also wir sehen, dass der Berichtsumfang steigt, das ist, verstehe ich, aber was ist die Häufigkeitsverteilung der Anzahl von Wörtern, was soll das?
Der Geschäftsbericht, der entsprechende Lagebericht umfasst.
Wie stellt man das fest?
Wenn man Word benutzt, dann zählt man das am Computer, wie wenn man selber schreibt, man auch die Zeichen mit und ohne Leerzeichen zählen kann.
Davon gibt es denn eine Funktion, die Wörter zählt?
Ja,
klar. Okay.
weshalb sie als Autor eigentlich immer darauf hingewiesen werden, wie viele sie benutzen sollen. Sie werden aber häufiger darauf hingewiesen, wie viele Zeichen sie benutzen sollen.
Genau, das kann ich zeigen.
Auch wenn sie Aufsätze schreiben, aber auch wenn sie Unterlagen über einen einreichen an Universitäten, müssen sie das Essays
haben. Das ist dieselbe Word-Funktion, die kann beides.
Also dann auch Vorgriff auf das Gespräch, was jetzt noch dann zwischen IDW, DPR und uns über den DS20 angesetzt ist, hatte ich nochmal die empirischen Ergebnisse zu den strittigen Punkten, die das IDW identifiziert hatte, mal zusammengetragen. Also ein strittiger Punkt war die Strategieberichterstattung. Hier zeigt sich bei den Ergebnissen der Studien, dass 85% der Unternehmen berichten über ihre Strategie. Das ist das Ergebnis von Herrn Kajüta, wenn man die Studie von KPMG sieht, die ja nur den DAX oder DAX-Unternehmen vertreten haben, sind es 82% der Unternehmen. Bei anderen empirischen Studien, die auch den DAX im Fokus hatten, wird auch festgestellt, dass 92% der Unternehmen über ihre Strategie berichten. Hier ist, wenn man jetzt die verschiedenen empirischen Studien miteinander vergleicht, muss man bedenken, dass die Stichprobenumfang etwas unterschiedlich war und zum Teil auch der Zeitpunkt, zu dem die Stichprobe vorgenommen wurde, abweichend ist. Insofern kann es jetzt hier dazu kommen, dass zum Beispiel die Studie von KPMG hat einen Stichprobenumfang von 28 Unternehmen, die von Müller, Pomerenke, Reinke hat plus 25 Unternehmen. Also insofern gibt es daraus dann auch Unterschiede in den prozentualen Verteilungen. Gleichfalls Ergebnis in Bezug auf die Strategieberichterstattung ist, dass hier die doch recht heterogen ist. Also manche Unternehmen berichten sehr anschaulich, ausführlich darüber und andere nur sehr knapp und kurz. Insofern wurde dann zum Teil auch angeregt in den Studien, ob hier nicht an der Stelle die Strategieberichterstattung weiter normiert werden könnte, dass es so sozusagen für die Unternehmen dann umfangreichere Leitlinien gibt, sodass dann auch die Vergleichbarkeit erhöht wird zwischen den Unternehmen. Ein weiterer kritischer Punkt war der Soll-Ist-Vergleich, dass der jetzt gefordert wird. Hier zeigt sich, dass alle Unternehmen diesen Soll-Ist-Vergleich vornehmen. Also das, zu dem Ergebnis kommt Kajüta, KPMG kommt nur auf 82% der Unternehmen. Hier ist immer die Frage auch, wie werden die dann ausgewertet? Akzeptiert das noch als entsprechenden Vergleich? Ein anderer stuft das halt nicht mehr ein. Insofern, aber die Tendenz, die Unternehmen machen es, stellt kein Problem dar. Die Studie von Eisenschmidt-Wennekamp, die in den Unterlagen versehentlich noch in der Überschrift als Eisenkamp tituliert wurde. Also ist die Studie von Eisenschmidt. Die hatten sich den HDAX angesehen mit 125 Unternehmen und haben festgestellt, dass dort auch 69% der Unternehmen solchen Soll-Ist-Vergleich vornehmen. In den Studien wird auch festgestellt, also wenn man jetzt weitere geringere oder nicht mehr den Prime-Standard nimmt, also wenn man den DAX 30, sondern darunterliegende, also TecDAX oder SDAX, nimmt die Qualität und der Umfang der Berichterstattung doch ab. Insofern ist es, wenn man jetzt die Stichprobe auf dem HDAX halt ausweitet, kommen mehr Unternehmen rein, die das noch nicht so, diese hohe Qualität sich verschrieben haben, wie jetzt die DAX 30 oder ein DAX-Unternehmen.
Ist auch mal untersucht worden, wie viele Personen in den Unternehmen mit der Abfassung des Lageberichts beschäftigt werden? Und ob es vielleicht eine Korrelation zwischen Qualität nachträglich festgestellter Qualität und Zahl derjenigen, die damit beschäftigt sind, gibt. Weil nach meinen Informationen, die jetzt nur sehr beschränkt sind, ist das also mittlerweile schon mehr als nur ein kleines Beschäftigungsprojekt. Also ich weiß es aus dem MDAX-Unternehmen, dass die sich mittlerweile die Haare raufen, wie viele Leute eigentlich einen großen Teil des Jahres nichts anderes machen, als hier zu sehen, dass am Jahresende ein dicker Bericht veröffentlicht werden kann, der dann auch die Kriterien befriedigt. Und das ist eben in kleineren Einheiten, denke ich, schlicht ist gar nicht leistbar, die Anforderungen mit zwei Leuten dann rundum zu erfüllen. Da würde mich mal interessieren, ob das auch mal abgefragt wird. Wie viele Leute beschäftigt ihr damit?
Also die Anzahl der Personen wurde nicht abgefragt. Es wäre nochmal eine interessante Frage, definitiv. Was abgefragt wurde und was festgestellt wurde, ist, wer beschäftigt sich oder wer ist an der Erstellung der Lageberichte beteiligt. Und das ist bei den DAX-Unternehmen halt nicht nur das Rechnungswesen, sondern da geht es über mehrere Abteilungen. Also da ist Investor Relations mit dabei, da ist die Rechtsabteilung sehr umfangreich mit involviert. Und teilweise ist die Hauptverantwortung liegt dann gar nicht immer notwendigerweise im Rechnungswesen, sondern ist teilweise in anderen Abteilungen angesiedelt. Das heißt, der Umfang zeigt sich schon, dass da mehrere Personen dann mit involviert sind. Ein Beispiel aus einem MDAX-Unternehmen, da ist es dann eine Person, die den Konzernlagebericht verfasst hat. Also das war, sie meinte es grenzwertig dann schon vom Aufwand und Umfang her. Aber es geht dann auch scheinbar mit geringerem Personaleinsatz für eine bestimmte Zeit, sage ich mal. Nein, aber diese Frage kann ich gerne nochmal aufgreifen und dann weitergeben, dass dann auch sich interessierte Personen damit mal auseinandersetzen können und da dieser Frage nachgehen können.
Also eine Frage, die mich interessieren würde und wo ich meine, zumindest noch nichts gefunden zu haben von den veröffentlichten Beiträgen ist, also dass beim DAX die, sagen wir mal, Bevölkerungsquote relativ hoch ist, also das wundert mich ehrlich gesagt nicht. Das wäre wirklich überraschend, wenn das anders wäre. Aber die Frage, ob die DAX-Unternehmen, jetzt mal ganz konkret die DAX-30-Unternehmen, die zwar oft einen gemeinsamen Lagebericht oder zusammengefassten Lagebericht aufstellen, wie die Anforderungen im Lagebericht zum Jahresabschluss erfüllt werden. Also ich komme ja so von der Vermutung, dass es da ein gewisses Informationsgefälle gibt. Weil ich glaube, die ganzen Untersuchungen konzentrieren sich verständlicherweise zunächst mal auf den Konzernlagebericht. Aber die Frage, ob es da selbst bei diesen Blue Chips sozusagen eigentlich ein Informationsdefizit gibt zum Lagebericht. Ich kann mich zumindest an eine gemeinsame Sitzung erinnern, wo ein Mitglied eines DAX 30 Unternehmens gesagt hat, dass der Lagebericht eigentlich nicht interessiere, sondern nur der Konzernlagebericht. Und also das wäre mal interessant zu sehen, ob das tatsächlich so ist.
Also vielleicht ein Beispiel aus der Praxis. Ja, der Lagebericht als solcher wird eher als ein Appendix gesehen und abgeleitet aus dem Konzernlagebericht. Also insofern, ja, der Schwerpunkt liegt auf dem Konzernlagebericht und dann versucht man entsprechende, in Anführungsstrichen, Passagen, die dann auf den, in Anführungsstrichen, Lagebericht passen könnten, abzuleiten.
Ja, ich meine, das war auch die Aussage oder so die Tendenz des Kollegen. Aber stehen Sie, ich meine, ganz formal muss auch der Lagebericht, auch wenn er zusammengefasst ist, alle Informationen enthalten. Und das messen wir im Maßstab des DIS-20. Also es ist, wie gesagt, es würde mich einfach mal interessieren, denn so meine Vermutung ist eben immer, wenn die Unternehmen sehen, dass selbst die DAX-Unternehmen dem Lagebericht nur, sagen wir mal so, eine Annex-Funktion beimessen. Ich meine, dann darf man nicht erwarten, dass andere Unternehmen sich da unendlich große Mühe machen. Das ist eben so meine Befürchtung.
Aber damit unterstellen Sie das, was wir in der Diskussion ja auch mit IDW und so weiter hatten, nämlich, dass dadurch, dass 289 und 315 in weiten Passagen wortgleich sind, wir den DRS 20 eigentlich in seinem in seiner Anwendung auch auf den Lagebericht nach 289 anwendbar sehen. Der es 20 selber sagt, es ist nur eine Empfehlung. Also vor dem Hintergrund gehen Sie da ja dann schon in der Definition in eine, ja, in eine Richtung.
Also ich sage Ihnen nur eins. Ich habe jetzt gerade noch einen anderen konkreten Fall vor Hintergrund, den will ich jetzt aber hier nicht ansprechen. Aber der Punkt ist, ja, verstehen Sie, niemand von all denen, die sich zu Wort melden, sagt einfach mal ganz klar, was er eigentlich will. Verstehen Sie, wenn jemand will, es ist eine Empfehlung und es ist nur ein Leitbild, dann sag mir eben bitte, es ist nur mal so, was ich gern hätte. Oder aber sag mir, ich will, dass es genauso ist, denn es gibt keinen Unterschied zwischen 3.15 und 2.89, aber nicht immer um die Dinge herumreden, sagen, es sind wichtige Hinweise und keiner weiß so richtig, was willst du eigentlich. Das ist so mein Hintergrund
der Frage. Ich würde da gerne mal fragen, wen Sie mit du meinen. Das heißt, das DSC hat einen klaren Auftrag, in dessen Schranken es von anderen hineingewiesen wird. Das DSC kann schweigen, es kann aber nicht fordern. Und insofern würden Sie bevorzugen, dass im DS 20 entweder geschwiegen wird oder ausdrücklich gesagt wird, Konzernlagebericht und nicht Lagebericht?
Ist das nicht
gerichtet? Ja.
Also, verstehen Sie, ich sehe den Punkt, aber wenn dann jemand schreibt Empfehlung, dann sage ich eben auch, dann Empfehlung ist für mich kein Gebot.
Entschuldigung, Sie haben geschrieben Empfehlung, Sie haben, sind Autor des DS20.
Ja.
Aber nee, wer das als Gebot sieht oder nicht, wir sind ja diejenigen, die feststellen, was damit gemacht wird, ohne damit die rote, weiße oder was auch immer Flagge zu hissen. Darauf käme man oder kommt man, wenn man mal darüber nachdenkt, ob der DS20 überarbeitet werden muss. Mhm. Aber der Pranger steht nicht bei uns.
Nee, das ist richtig. Ich meine, für mich ist dann eher wichtig, dass zum Beispiel die Wirtschaftsprüferkammer das eben auch so sieht. Und finden Sie, da sagt niemand so richtig, wie es jetzt ist. Wie ist der Verbindlichkeitsgrad? Ich meine, bitte?
Das IDW sagt das doch relativ deutlich.
Inwiefern?
Das IDW sagt, dass es anzuwenden ist.
Nee. Das IDW sagt erstens, Paragraph 289 und Paragraph 315 HGB sind nahezu identisch formuliert.
Exakt.
Aus diesem Grund kann man sachlich eigentlich kaum die Schlussfolgerung ziehen, was bei einem eine Konkretisierung des Gesetzes ist, ist es andernorts nicht. Dann heißt es aber in der veröffentlichten Stellungnahme des IDW DS 20 gibt, ich zitiere, gewichtige Hinweise, Zitat Ende. So, und was heißt gewichtige Hinweise?
Das ist für mich eine implizite Handlungsanweisung, dass es so ist.
Also das lese ich, also das würde ich aber ganz anders verstehen.
Ja, aber die Prüfleitlinien zumindest unseres Wirtschaftsprüfers sind auch so, dass der Konzern genauso, der Einzelabschluss genauso geprüft wird wie der Konzernabschluss. Die Checkliste ist gleich, vielleicht ist es bei Ernst & Young anders, aber das ist gleich, ich teile die Meinung von Herrn Fink. Es ist, wird in der Praxis auch so, sollte so gelebt werden.
Soll ich den mal angucken? Soll ich den mal mit unserer Checkliste durchgucken? Schicken Sie mir den, dann gucke ich gerne mal durch. Schicken Sie mir den zu, das werde ich mal jemanden bitten, das mal durchzugucken. Sehen Sie, wir haben selbstverständlich eine Checkliste, die umfangreich ist. Der Punkt ist nur der, wenn es um die Frage geht, ist die Gesamtaussage ja da oder nicht? Nee, dann ist der Punkt der, dass das IDW sagt, die Gesamtaussage ergibt sich nicht aus dem Gesetz. Der DS 20 sagt, es ist eine Gesamtaussage zu machen. Das heißt, für den Prüfer, er moniert es nicht, jedenfalls nicht im Bestätigungsvermerk.
Das ist Judgment, was ich sage.
Also wenn man jetzt diese Gesamtaussage, die Sie gerade angesprochen haben, da hat Professor Kajüter in seiner Studie jetzt festgestellt, dass 95% der Unternehmen dies vornehmen. Also das heißt, von den Unternehmen wird es
zur Wirtschaftslage oder zur Prognose.
Zur Wirtschaftslage.
Es gibt zwei Gesamtaussagen.
Bei den Prognosen, da ist, also bei den Prognosen ist es weniger, also da haben die in der Studie von Eisenschmidt, Wennekamp, Hardax mit den 125 Unternehmen, stellen fest, dass es nur 33% der Unternehmen machen. Das war in der Studie jetzt nicht drin. würde ich aber mal nicht vermuten, dass es bei dem Rest eingeschränkt wurde.
Aber Sie müssen jetzt auch noch fragen, wer in wie vielen Prüfungsberichten steht. Das müssten Sie auch noch fragen.
Absolut.
Und das ist absolut ein Unterschied.
Absolut.
Klar, geht nicht, aber dort wird es stehen. Selbst wenn es Testat nicht eingeschränkt wird.
Ja, nee, dort muss es stehen. IDW PS 450, Textziffer 134.
Aber an die Testate kommen Sie doch, die müssen ja im Bundesanzeiger veröffentlicht sein.
Das ist vollkommen richtig, aber genau die Punkte, das war ja die Diskussion, was geht übers Gesetz hinaus und was gegebenenfalls nicht. Und vor dem Hintergrund hat man gesagt, wenn man nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, dass ein Thema über das Gesetz hinausgeht, dann kann das Testat dafür nicht eingeschränkt werden, aber es muss ein entsprechender Prüfungsbericht-Eintrag stattfinden.
Die Frage ist doch, die sich anschließt, was machen wir jetzt mit der Studie? Ziehen wir da irgendwelche Konsequenzen raus oder?
Ich dachte, Sie sollten vielleicht nochmal sich daran erinnern, dass es der erste Teil der Studie ist und dass es vielleicht etwas früh ist, aus dem ersten Teil Konsequenzen zu ziehen. Und außerdem wissen wir ja, dass das BIL-RUC Veränderungen vorsieht, die relativ harmlos sind, aber auch zu Veränderungen führen. Das BIL-RUC müssen wir sowieso abwarten, weil man nicht in vorauseilendem Gehorsam etwas auf einem Referentenentwurf aufbauen sollte, von dem man nie weiß, wann und wie er endgültig mal aussieht. Und insofern sollten wir die Zeit zwischen jetzt und Herbst nächsten Jahres nutzen zur Ansammlung weiterer Erkenntnis. Und dann können wir mal weitersehen. Abgesehen davon, bis dahin kommt ja auch die nächste Richtlinie, die CSA-Richtlinie. Und insofern steht früher oder später sowieso die Überarbeitung an. Und sicherlich sollte man irgendwo es im Auge behalten, aber auch nicht in Aktionismus ausbrechen.
Also wenn wir jetzt gerade nach diesem Fazit sind, wenn man sich die einzelnen Auswirkungen des BIL-RUC anguckt, die sind sehr minimal. Also das eine ist, dass der Nachtragsbericht entfällt, und wir streichen der entsprechenden Textziffer. Aus dem Lagebericht entfällt. In Anhang, aber ich war jetzt rein Lagebericht DS20. Neu aufgenommen werden müssen Angaben zur Zweigniederlassung. Das ist, kann man auch relativ knapp abhandeln, denke ich mal. Da wird es auch keine großen Probleme geben. Dann wird der Konzernlagebericht um die Erklärung zur Unternehmensführung ergänzt, direkt. Oder soll ergänzt werden nach dem Entwurf des BIL-RUC. Das würde in dem Moment auch nur bedeuten, dass die Textziffern, die vorhandenen, gegebenenfalls im Fettdruck abzudrucken wären und vielleicht an der Sprachregelung da nochmal was gefeilt werden könnte. Aber auch ansonsten könnte man das, wären da auch entsprechende Regelungen schon im DS20 vorhanden. Wenn man jetzt sieht, wann die Änderung vom BIL-RUC.
Was Sie nicht erwähnt haben, ist dieses Verb, was da vorne geändert wird, was von dem soll
auf ist.
Das muss auch nochmal getestet werden.
Gut, ja, also das habe ich jetzt nicht so als die relevante Änderung. Okay. ja, also die Änderungen, die sich aus dem BIL-RUC ergeben, sind jetzt im Stand für Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 31.12.2015 beginnen. Das heißt, das BIL-RUC wird oder muss Mitte 2015 verabschiedet werden. Falls Sie sich jetzt entschließen, das könnte man Ganze auch nur die Änderungen des BIL-RUC alleine losgelöst, könnte man das in sehr kleinen, abgespeckten Formen dann Ende nächsten Jahres machen. Oder man wartet noch, dann auf die Verabschiedung der CSR-Richtlinie. Da gibt es dann noch umfangreichere Änderungen, die sich dann auf den Lagebericht auswirken können. Unter anderem wird dann auch da gefordert, dass ein Geschäftsmodell beschrieben wird, was ja auch wieder Geschäftsmodell ist ja, hängt ja auch wieder mit der Strategie zusammen. Also da wäre die Strategieberichterstattung, würde dann auch wieder hochkommen und verschiedene andere Themen. Diese CSR-Richtlinie ist ja noch nicht im Amtsblatt erschienen. Also damit wird gerechnet, das ist jetzt im Herbst diesen Jahres passiert, dann 2 Jahre Umsetzungsfrist, wäre dann sozusagen Herbst 2016, bis es umgesetzt sein muss. Wann dann die S-Anwendung sein muss, ist, weiß ich nicht, ob jetzt für Abschlüsse nach dem 31.12.2016 oder vielleicht auch 2017, das ist alles noch sehr offen. Also insofern, die Änderungen, die sich daraus ergeben, werden noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Kurzfristig haben sich jetzt aus diesen Ergebnissen der Studie und auch die anderen empirischen Untersuchungen, die vorliegen bisher, eigentlich gezeigt, dass es dort keine gravierenden Probleme gibt, die unbedingt notwendigerweise sofort angepasst werden müssen, sondern das ist jetzt erstmal, dass es bei den kapitalmarktorientierten Unternehmen zu keinen nennenswerten Problemen geführt hat oder eigentlich gut wie zu keinen Problemen, die Verständnisfragen und die sind verständlich, wenn erstmalig so ein Standard angewendet werden muss. Da kann dann später noch in der zweiten Runde oder so wird es dann alles einfacher, wenn man da auch guckt, welche Best Practice hatte sich herauskristallisiert, wie haben es andere Unternehmen gemacht. Das ist ja dann auch immer relevant. Der Teil der Studie hat sich ja nur auf die kapitalmarktorientierten Unternehmen bezogen. Und das heißt, wie jetzt die nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen damit umgehen, ist noch offen. Das heißt, dort die Studie oder diese Teilstudie beginnt jetzt erst im November vor dem Hintergrund, dass auch bei den nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen die entsprechenden Abschlüsse noch gar nicht großteils vorliegen. Insofern kann jetzt auch die Arbeit an dieser Studie oder Teilstudie jetzt erst aufgenommen werden. Und dann kommt ja als dritte Teilstudie noch die Befragung der Wirtschaftsprüfer und Vertreter von Grundsatzabteilungen aus Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, so dass dort auch nochmal die Erfahrung dann von Prüfern, wie wird mit den Regeln umgegangen und auch wie gehen die Prüfer mit den Regeln des DS 20 um. Aber das wird dann auch erst Mitte nächstes Jahres dann abgeschlossen sein und dann diese Erkenntnisse uns zur Verfügung stehen, auf deren Basis dann weitere Schritte eingeleitet werden können. Insofern wäre jetzt auch meine Empfehlung, das einfach nur erstmal zur Kenntnis zu nehmen und jegliche weitere Entscheidungen auf später zu vertagen. Darum ist jetzt auch keine Frage an Sie hier aufgenommen und gerichtet.
Worüber man vielleicht nachdenken könnte, wäre, nachdem die Ergebnisse vorliegen für die nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen, ich fand ganz interessant, dass was Sie unter diesen Einzelfragen auf Seite 3 in der Zusammenfassung hatten, da sind ja durchaus Punkte dabei, die man gegebenenfalls sehr schnell beantworten kann, nämlich mit ein, zwei Worten oder einem Verweis auf DRS20 selber nochmal. Wenn das jetzt bei den nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen zu ähnlichen Fragen kommen würde, ob man dann vielleicht ganz kurz und knapp irgend sowas wie FAQs zur Anwendung macht, sofern es dann nicht wirklich in eine Form von Auslegung geht, sondern wenn es wirklich hier zum Beispiel, keine Ahnung, sind die Verweismöglichkeiten abschließend oder exemplarisch. Ja, das können Sie mit einem Wort beantworten. Und wenn solche Fragen öfter kommen, scheint es die dann ja wohl öfter zu geben, dann könnte man an der Stelle vielleicht mit FAQs eine Hilfestellung leisten.
Das ist sicherlich eine Möglichkeit, also so Fragen, die häufiger kommen, dann mal gesammelt rauszugeben. Wurde es eher immer etwas zurückhaltend betrachtet, weil es dann halt dann irgendwo an Auslegung geht und das wollte bisher oder sollte vermieden werden. Darum wurde da in dem Bereich das noch nicht weiter aufgegriffen und weiter verfolgt. Vielleicht noch ergänzend auch zu den Studien, die ich in die Unterlagen aufgenommen habe. Es haben sich noch einige Beratungsgesellschaften, die sich so auf Beratung von Unternehmen bei der Erstellung von Geschäftsberichten spezialisiert haben, auch Studien durchgeführt und Befragungen auch gerade von Analysten, wie die Regeln vom DS20 angewendet werden, generell, wie werden Geschäftsberichte gesehen. Also da gibt es auch Unterschiede, wenn man jetzt unterschiedliche Studien da sieht, eine neue Studie von Wir Design, nennt die sich 10 Thesen zur Wirkung des Geschäftsberichts. Mag sein, ja. Dort heißt es, dass halt 91% der Analysten und Investoren dann doch den Geschäftsbericht zur Entscheidungsfindung nutzen, weil vielfach wird halt gesagt, naja, ein Geschäftsbericht ist überflüssig. In einer anderen Studie heißt es dann auch in dem Zusammenhang, naja, die Befragung oder die Investor Relations Abteilungen sind viel wichtiger. Da wurde dann eigentlich, haben die Analysten gesagt, naja, dass die also die Aussagen der IR-Abteilung nicht so eine hohe Bedeutung haben, weil da bekommen sie dann doch nicht so die Informationen. Die meisten Informationen erhalten sie dann doch aus dem Geschäftsbericht oder aus diesen bilateralen Gesprächen mit dem Vorstand. Also da ist dann direkte Vorstandsbezug da. Ferner also auch bei unter anderem beim Wir Design wird festgestellt, dass halt die Reihenfolge innerhalb des Geschäftsberichts, welche Berichtsteile dort von besonderer Bedeutung sind. Da wird als an erster Stelle der Wirtschaftsbericht genannt, an zweiter Stelle dann die Gewinn- und Verlustrechnung, dann gefolgt von Grundlagen des Konzerns, noch vor der Chancenprognose und Risikoberichterstattung. Dann folgt erst die Bilanz. Also das heißt, der Lagebericht hat in dem Moment doch eine sehr prominente und herausgehobene Stellung. Wenn man jetzt eine Studie in der Cometis AG sich anschaut, die ist im November 2013 durchgeführt worden. Das heißt, da lagen noch nicht oder war noch nicht unbedingt von vielen Unternehmen dann DS20 angewendet. Da haben 61% der Analysten gesagt, dass der DS20 noch keine Änderung auf die Prognoseberichterstattung hatte. Aber wie gesagt, das war im November 2013, wurden die gefragt, bevor jetzt die DS20 wirklich angewendet wurde von Vielzahl der Unternehmen. Was aber an dieser Studie interessant ist, dass die Erleichterungsmöglichkeiten, wenn besondere wirtschaftliche Schwierigkeiten bestehen, dass dann die Prognosegenauigkeit reduziert werden kann. Da lehnen 32% der befragten Analysten diese Möglichkeit komplett ab und 63% würden das nur in extremen Ausnahmesituationen als zulässig erachten. Also extreme Ausnahmesituationen, so wie Lehman-Pleite. Das spiegelt jetzt aber auch die Intention wider, die ja mit der Techziffer oder vorgenommen wurde. Ferner gibt es noch eine Studie von Ergo Kommunikation. Die haben jetzt auch nochmal unter dem Titel DS20 alles beim Alten untersucht. Die kommen zum Ergebnis, dass 75% der Unternehmen über ihre Strategien berichten. Da sind es jetzt Unternehmen aus dem MDAX und DAX und SDAX, Entschuldigung, also MDAX und SDAX. Die haben auch die Abstufung festgestellt, sicherlich vor dem Hintergrund von Personalressourcen, wie weit kann diese umfangreiche Berichterstattung dann erfüllt werden oder nicht. Professor Phillips hatte auch noch eine Untersuchung durchgeführt. Da hat er eigentlich die Erwartung geäußert, dass die im Rahmen der Darstellung der Steuerungssysteme und dort genannten Kennziffern, dass die dann auch als die bedeutsamsten finanziellen und nicht finanziellen Leistungsindikatoren angesehen werden, danach gesteuert wird, dass die entsprechend auch prognostiziert werden. Und das hat Professor Phillips in seiner Studie festgestellt, dass das nicht immer der Fall ist. Und andere Studien haben das dann auch nochmal bestätigt quasi oder auch festgestellt, dass es hier auch zur Abweichung kommt. Also da ist dann sozusagen zumindest bei den Unternehmen irgendwie in dem Moment noch nicht so dieses 1-zu-1-Verständnis oder die Erwartung, die man eigentlich hat, dass die nicht da ist oder die Unternehmen das nicht erfüllen. Grundsätzlich ist natürlich immer die Frage, wenn jetzt so Regelungen nicht umgesetzt werden, können die Unternehmen das nicht umsetzen oder wollen die Unternehmen das nicht umsetzen? Da bei den Regelungen zum Teil mindestens die Hälfte, dass doch diese Regelung umsetzt, ist es eigentlich ein Zeichen. Grundsätzlich sind die Regeln anwendbar und umsetzbar. Warum es jetzt die einzelnen Unternehmen doch nicht gemacht haben, vielleicht haben sie doch nicht genügend Ressourcen, vielleicht wollen sie es nicht oder es spielen andere Gründe noch eine Rolle mit. Aber als Fazit kann man eigentlich sagen, dass die Regeln jetzt nicht so schwierig oder so schlecht sind, dass sie nicht angewendet werden können. Das heißt, die laufen eigentlich sehr gut durch in der Praxis.
Ja, vielen Dank, Herr Schmidt. Gibt es noch Fragen zu dem Tagesordnungspunkt aus dem Fachausschuss heraus?
Mir fällt jetzt gerade spontan ein, ich meine, dieses Practice Statement Management Commentary beim IASB, das hat ja so als Leitbild, meinte ich zumindest, ja, den DIAS 15, DIAS 5, Punkt gehabt. Wäre das eine Idee, dass man das denen einfach mal zukommen lässt? Also vielleicht haben die Überlegung, auch ihr Practice Statement zu verbessern. Nicht?
Das ist regulatorisches Minenfeld und auf das regulatorische Minenfeld bewegt man sich nicht, weil ja die Lageberichterstattung in größeren Teilen der Erde eben nicht Teil dessen ist, was der Standardsetter mitbewegt, sondern was der absolut getrennte Regulator macht. Und da die Regulatoren an der Stelle sich sehr wenig bewegen, geht die Diskussion ja schon wieder beim Framework los, ob das Framework ein für Accounting oder Financial Reporting ist. Und nicht zuletzt unsere französischen Kollegen gehen auf die Barrikaden und erklären, dass der IASB würde über seine Kompetenzen hinausschießen, wenn er sich mit Lageberichterstattung befasst. Und sie haben genügend Baustellen, um sich die im Moment nicht auch noch an Land zu ziehen, was aber natürlich immer wieder zu Überlappungen führt und oder was im Moment vielleicht verstärkt etwas um die Ecke herum den einen oder anderen Regulator wieder nach vorne schickt. Denn die alternativen Kennzahlen, die ESMA sich aufs Tapet geschrieben hat und die sich IOSCO jetzt auch noch aufs Tapet schreibt, sind natürlich welche, die potenziell nicht nur im Anhang, sondern gerade im Lagebericht vorkommen. Und es gibt den einen oder anderen Regulator, wie unter anderem ESMA, stärker als IOSCO, die dort gerne Schubladendenken bis zum gewissen Grad wiederfinden. Und wenn eben der IASB da nichts hat, dann werden halt die Regulatoren tätig, was nach meinem sehr persönlichen Dafürhalten auf Dauer keine sinnvolle Lösung sein kann. Aber Dauer kann da etwas länger dauern.
Aber dass wir so einen Standard entwickelt haben und herausgegeben haben, das ist international schon bemerkt worden oder auch wir haben, also da gab es schon Nachfragen, dass da gerne mal auch als, ob das als Vorlage quasi verwendet werden darf oder als Denkanstoß. Also insofern, es ist international bekannt, auch beim IASB und bei EFRAG und auch andere nationale Standardsetter, haben den schon als sehr, sehr interessiert zur Kenntnis genommen und gucken jetzt, was sie vor dem Hintergrund in der eigenen Regularien dann, wie sie da mit umgehen können und sie da was umsetzen können.
Meine persönliche Vorstellung wäre, bevor man an den DS20 etwas stärker rangeht, auch nochmal wieder im Umfeld zu gucken. Die Briten haben einen neuen Standard rausgebracht, der sinnigerweise für alle jetzt schlicht Strategieberichterstattung heißt. Sicherlich ein in Deutschland zunächst mal Unwort an der Stelle. Aber es gibt bei den Briten eben schon seit längerem auch ziemlich starke Vorstöße, etwas im Directors Report oder so zu tun. Und ehe man dann eben wieder eine Insellösung macht, finde ich, sollte man zumindest nochmal links und rechts über den Tellerrand gucken.
Vielleicht sollten wir mal gerade die französischen exponierten Vertreter in den Standards dann mal hier einladen. Sollten die mal zwischen uns herumsitzen.
Okay, kommen wir zum nächsten Punkt, über den Frau Knorr referieren wird. EU-Fragebogen zu den Auswirkungen der IFRS in der EU. Frau Knorr.
Wir haben das in der IFRS-Fachausschusssitzung schon einmal durchgenudelt.